ein Land der Ordnung, der Regeln, der Sicherheit. Doch unter der Oberfläche lauert das Unbekannte. Verbrechen und Spuren, die im Nichts verlaufen. Wir folgen ihnen in diesem fiktiven Kriminalhörspiel. Folge für Folge. Denn manchmal braucht die Wahrheit eine zweite Chance. Willkommen bei Schattenakte, der Fall der Woche.
Eisige Stille. Der Winter hat den Schwarzwald fest im Griff, als ich zu einem abgelegenen Ferienhaus gerufen werde. Schnee bedeckt die dichten Tannenwälder und die Zufahrtsstraße ist kaum passierbar. Eine isolierte Szenerie, die perfekt zur Eiseskälte des Verbrechens passt, das hier stattgefunden hat. Mein Name ist Marc Brenner, Kommissar bei der Mordkommission, und heute führt mich mein Weg in die Welt der Wissenschaft. Eine Welt, die hinter ihrer objektiven Fassade oft von sehr menschlichen Leidenschaften und Konflikten geprägt ist. Das Opfer ist Dr. Claudia Winkler, 45, eine international renommierte Klimaforscherin, deren bahnbrechende Arbeiten zu Eisbohrkernen und historischen Klimadaten ihr sowohl wissenschaftliche Anerkennung als auch mächtige Feinde eingebracht haben. Ihr lebloser Körper wurde in einer speziellen Kühlkammer gefunden, die als Lagerraum für ihre Eisproben diente. Erfroren bei minus 25 Grad Celsius, eingeschlossen in einem Raum, der sich plötzlich nicht mehr von innen öffnen ließ. Das Ferienhaus, eigentlich ein luxuriöses Refugium für Erholungssuchende, wurde von Winklers Forschungsteam als Rückzugsort für ein intensives Arbeitstreffen genutzt. Die abgeschiedene Lage sollte Konzentration und ungestörten wissenschaftlichen Austausch ermöglichen. Nun ist sie zum Tatort geworden. Professor Thomas Berger, 58, Winklers langjähriger Kollege und Leiter des Forschungsteams, steht mit versteinerter Miene im holzgetäfelten Wohnraum des Ferienhauses. Ein distinguierter Mann mit graumeliertem Haar und der autoritativen Präsenz eines etablierten Akademikers, dessen Fassade professioneller Distanz feine Risse zeigt.
Claudia und ich haben seit 20 Jahren zusammengearbeitet,
erklärt er mit kontrollierter Stimme.
Sie war brillant, kompromisslos, manchmal schwierig, aber ihre Arbeit war bahnbrechend. Wir standen kurz vor dem Abschluss einer Studie, die...
Er hält inne, ringt sichtlich um Fassung.
Die Konsequenzen für die Klimapolitik wären erheblich gewesen.
Dr. Maja Nowak, eine junge Wissenschaftlerin Anfang 30, mit dem scharfen Blick einer Person, die gewohnt ist, Daten zu analysieren und Muster zu erkennen, wird in der Bibliothek des Hauses befragt. Ihre Hände zittern leicht, als sie von ihrer Mentorin spricht. Dr. Winkler hat mich gefördert, aber sie konnte auch unbarmherzig sein, sagt sie zögernd. Wissenschaftliche Exzellenz war alles für sie. Persönliche Befindlichkeiten, Karrieren anderer, das war sekundär. Die Wahrheit der Daten stand immer an erster Stelle. Dr. Robert Fischer, ein Industriechemiker. Mitte 40, mit dem selbstbewussten Auftreten eines Mannes, der zwischen Wissenschaft und Wirtschaft navigiert, wurde erst kürzlich ins Team geholt. Er wirkt nervös, seine Antworten sind präzise, fast einstudiert. Ich bin erst seit 3 Monaten dabei, erklärt er. Meine Expertise in Materialanalyse sollte die Arbeit an den Eisbohrkernen ergänzen. Dr. Winkler und ich hatten ein rein professionelles Verhältnis. Ich war in meinem Zimmer, als es passierte, arbeitete an Datenreihen. Lukas Winkler, 25, der entfremdete Sohn des Opfers, war überraschend am Tag vor dem Mord im Ferienhaus aufgetaucht. Ein junger Mann mit dem intensiven Blick seiner Mutter und einer kaum verhohlenen Wut, die tiefer zu gehen scheint als die übliche Generationenkluft. Ich hatte meine Mutter seit 3 Jahren nicht gesehen, sagt er mit einer Mischung aus Trauer und Bitterkeit. Sie hat ihre Forschung immer über alles gestellt, auch über ihre Familie. Ich arbeite jetzt selbst in der Umweltpolitik und ich wollte mit ihr reden, bevor ihre neue Studie veröffentlicht wird. Jetzt ist es zu spät. Vera Schmidt, die lokale Hausmeisterin des Ferienhauses, eine pragmatische Frau, Ende 50, mit der aufmerksamen Beobachtungsgabe einer Person, die gewohnt ist, im Hintergrund zu arbeiten, berichtet von der angespannten Atmosphäre unter den Wissenschaftlern.
Diese Gruppe war anders als die üblichen Urlauber,
erklärt sie.
Sie arbeiteten bis spät in die Nacht, stritten manchmal. Dr. Winkler war intensiv. Gestern Abend hörte ich einen besonders heftigen Wortwechsel, konnte aber nicht verstehen, worum es ging. Wissenschaftler eben, leidenschaftlich bei ihrer Sache.
Die Welt der Klimaforschung ist ein Bereich, in dem wissenschaftliche Objektivität auf politische Interessen und wirtschaftliche Zwänge trifft. Ein Spannungsfeld, in dem Daten zu Waffen werden können und unbequeme Wahrheiten manchmal gefährliche Konsequenzen haben. Claudia Winkler stand im Zentrum dieses Spannungsfeldes, eine Wissenschaftlerin, deren Entdeckungen möglicherweise mächtige Interessen bedrohten und deren Tod nun Fragen aufwirft, die weit über die Wissenschaft hinausgehen. Um diesen Fall zu lösen, muss ich in die komplexe Welt der Klimaforschung eintauchen. Eine Welt, in der Daten und ihre Interpretation Leben verändern können und in der die Suche nach der Wahrheit manchmal tödliche Konsequenzen hat. Die forensischen Untersuchungen bestätigen den ersten Verdacht. Die Kühlkammer wurde manipuliert. Der elektronische Schließmechanismus wurde so umprogrammiert, dass er sich nach dem Schließen der Tür nicht mehr von innen aktivieren ließ. Eine tödliche Falle für jeden, der den Raum betrat.
Die Manipulation ist raffiniert,
erklärt mir der Techniker der Spurensicherung.
Jemand hat den Sicherheitscode überschrieben und einen neuen Algorithmus implementiert. Das erfordert spezifisches Wissen über diese Art von Kühlsystemen. Kein Laie könnte das bewerkstelligen.
Bei der Durchsuchung von Winklers Arbeitszimmer finde ich umfangreiche Forschungsunterlagen. Diagramme, Datenreihen, wissenschaftliche Artikel mit handschriftlichen Anmerkungen. Ein Notizbuch enthält kryptische Einträge über anomale Werte und Diskrepanzen in den Industriedaten. Professor Berger befrage ich ausführlicher, diesmal zu den wissenschaftlichen Arbeiten des Teams.
Claudias neueste Forschung war kontrovers,
gibt er zu, während er nervös seine Brille putzt.
Sie hatte eine Methode entwickelt, um historische Klimadaten präziser zu analysieren. Die vorläufigen Ergebnisse deuteten darauf hin, dass bestimmte Industriezweige die Umweltauswirkungen ihrer Aktivitäten systematisch unterschätzt haben oder schlimmer noch, bewusst falsch dargestellt.
Welche Industriezweige? Srenia, frage ich.
Hauptsächlich Energieunternehmen, insbesondere die Nordenergie AG. Claudia hatte Hinweise, dass deren Emissionsdaten manipuliert worden sein könnten. Die Konsequenzen wären erheblich, rechtlich, finanziell, politisch.
Gab es Druck von außen, die Forschung zurückzuhalten? Srenia, hake ich nach.
Wissenschaft steht immer unter Druck,
antwortet Berger ausweichend.
Von Geldgebern, von politischen Interessen, von konkurrierenden Theorien. Aber Claudia war unnachgiebig. Sie ging ihren Weg, ungeachtet der Konsequenzen.
Dr. Maja Nowak befrage ich zu ihrer Beziehung zu Winkler. Dr. Winkler war meine Mentorin, erklärt sie, sichtlich um Fassung bemüht. Sie hat mich gefördert, mir Chancen gegeben, aber sie konnte auch rücksichtslos sein. Meine eigene Forschung zu alternativen Interpretationen der Eisbohrkerndaten wurde immer wieder zurückgestellt. Erst die Hauptstudie, dann die Nebenprojekte, das war ihr Mantra. War das ein Konflikt zwischen Ihnen? Srenia, frage ich. In der Wissenschaft gibt es immer Meinungsverschiedenheiten, antwortet sie vorsichtig. Aber ja, in letzter Zeit waren die Spannungen intensiver. Ich hatte Daten, die ihre Hauptthese unterstützen könnten, aber auf einem anderen Weg. Sie wollte davon nichts wissen. Noch nicht. Dr. Robert Fischer befrage ich zu seiner Rolle im Team. Ich wurde speziell für die Materialanalyse der Eisbohrkerne engagiert, erklärt er mit technischer Präzision. Meine Erfahrung in der Industrie bringt eine praktischere Perspektive in die akademische Forschung. Sie haben für die Nordenergie AG gearbeitet, stelle ich fest. Fischer zögert kurz. Ja, vor einigen Jahren. Als Berater für Umweltfragen. Ein normaler Karriereweg in meinem Feld. Zwischen Industrie und Forschung zu wechseln. Und jetzt arbeiten Sie an einer Studie, die möglicherweise Ihren früheren Arbeitgeber belastet? Ich folge den Daten, Kommissar, antwortet Fischer kühl. Persönliche Verbindungen spielen in der Wissenschaft keine Rolle. Lukas Winkler befrage ich zu seinem überraschenden Besuch. Meine Mutter und ich, wir hatten ein kompliziertes Verhältnis, erklärt er mit unterdrückter Emotion. Sie war nie wirklich präsent, immer im Labor, auf Expeditionen, auf Konferenzen. Als ich mich entschied, in die Umweltpolitik zu gehen, dachte ich, das würde uns verbinden. Stattdessen. Srenje, sie blockierte mich. Subtil, aber effektiv. Sagte Kollegen, ich sei idealistisch, aber unreif. Verhinderte meine Beteiligung an wichtigen Projekten. Sie wollte die Kontrolle über ihre Forschung und deren Anwendung behalten, selbst wenn das bedeutete, ihren eigenen Sohn auszubremsen. Warum sind Sie jetzt hier? Srenje, frage ich. Ich erfuhr von Ihrer neuen Studie, von den möglichen Auswirkungen. Ich wollte sicherstellen, dass die Daten richtig verwendet werden, dass die politischen Implikationen nicht verloren gehen, dass sie nicht wieder alles kontrolliert. Vera Schmidt befrage ich zu ihren Beobachtungen in den Tagen vor dem Mord.
Die Stimmung war angespannt,
berichtet sie.
Dr. Winkler arbeitete fast rund um die Uhr. Die anderen wirkten nervös, besonders nach der Ankunft ihres Sohnes. Am Abend vor ihrem Tod hörte ich einen heftigen Streit aus dem Arbeitszimmer. Dr. Winkler und ein Mann, ich bin nicht sicher wer, etwas über Verantwortung und die Wahrheit ans Licht bringen.
Der entscheidende Durchbruch kommt, als ich bei einer gründlicheren Durchsuchung von Winklers persönlichen Gegenständen einen verschlüsselten USB-Stick in einem versteckten Fach ihres Koffers finde. Die Entschlüsselung erfordert spezialisierte IT-Forensik, aber die Ergebnisse sind erschütternd. Der Stick enthält detaillierte Analysen von Umweltdaten der Nordenergie AG und Beweise dafür, dass das Unternehmen systematisch Messwerte manipuliert hat, um die Umweltauswirkungen ihrer Aktivitäten zu verschleiern. Noch brisanter, interne E-Mails, die darauf hindeuten, dass das Unternehmen von den wahren Werten wusste und aktiv daran arbeitete, sie zu verbergen. Zwischen den Dateien finde ich einen anonymen Drohbrief. Ihre Forschung gefährdet tausende Arbeitsplätze und Milliarden an Investitionen. Überlegen Sie genau, welche Wahrheiten Sie veröffentlichen wollen. Manche Erkenntnisse sind zu gefährlich für alle Beteiligten. Diese Entdeckung wirft ein völlig neues Licht auf den Fall. Winklers Tod könnte direkt mit Ihrer Forschung zusammenhängen, ein Versuch, unbequeme Wahrheiten zu begraben, bevor sie ans Licht kommen können. Die Implikationen sind weitreichend. Es geht nicht nur um wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern um wirtschaftliche Interessen, politische Entscheidungen und möglicherweise um Vertuschung in industriellem Maßstab. Mit diesen neuen Erkenntnissen beginne ich, die Verbindungen zwischen der Nordenergie AG und den Teammitgliedern genauer zu untersuchen. Ich stoße auf ein komplexes Netzwerk aus Forschungsgeldern, Beraterhonoraren und akademischen Karrieren, die alle mit dem Energiekonzern verflochten sind. Professor Berger konfrontiere ich mit diesen Verbindungen.
Ja, die Nordenergie AG hat einige unserer Projekte finanziert. gibt er schließlich zu. Das ist normal in unserem Feld. Grundlagenforschung ist teuer und öffentliche Mittel sind begrenzt. Aber das hat unsere wissenschaftliche Integrität nie kompromittiert.
Wussten Sie von Dr. Winklers Entdeckungen bezüglich der manipulierten Daten? Srenir, frage ich.
Berger zögert sichtlich. Sie hatte Verdachte, Theorien, aber noch keine endgültigen Beweise. Ich riet zur Vorsicht zu weiteren Tests. In der Wissenschaft können voreilige Schlüsse katastrophal sein, für die Forschung und für Karrieren.
War das wissenschaftliche Vorsicht oder Sorge um die Finanzierung? Srenir, hake ich nach.
Beides vielleicht, gibt Berger leise zu. Die Realität der modernen Wissenschaft ist komplex. Manchmal muss man diplomatisch sein, um die Forschung am Leben zu erhalten.
Dr. Maja Nowak konfrontiere ich mit Winklers geheimen Daten. Sie hatte also Beweise gefunden, sagt Nowak, mit einer Mischung aus Bestätigung und Trauer. Ich vermutete es. Meine eigenen Analysen deuteten in dieselbe Richtung, aber auf einem anderen Weg. Ich versuchte, mit ihr darüber zu sprechen, aber sie wollte alles kontrollieren, alles selbst enthüllen. Sie konkurrierten um dieselbe Entdeckung? Srenir, frage ich. In der Wissenschaft geht es immer auch um Priorität, erklärt sie mit plötzlicher Offenheit. Wer etwas zuerst veröffentlicht, erhält die Anerkennung. Claudia wusste, dass meine Methode schneller zu Ergebnissen führen könnte, also blockierte sie meine Ressourcen, verzögerte meine Arbeit. Es ging ihr um die Wahrheit, ja, aber es ging ihr auch um ihren Platz in den Geschichtsbüchern. Dr. Robert Fischer konfrontiere ich direkt mit seiner Vergangenheit bei Nordenergie. Meine Arbeit dort war vollkommen legitim, beharrt er, nun deutlich defensiver. Ja, ich kenne Ihre Messmethoden, Ihre Protokolle. Deshalb wurde ich ins Team geholt, um diese Expertise einzubringen. Wussten Sie von den Datenmanipulationen? Srenir, frage ich direkt. Das sind schwerwiegende Anschuldigungen, weicht Fischer aus. Dateninterpretation ist komplex, besonders in der Klimaforschung. Was manche Manipulation nennen, könnte einfach eine andere methodische Herangehensweise sein. Dr. Winkler scheint den Unterschied erkannt zu haben, bemerke ich. Winkler war ideologisch getrieben, entgegnet Fischer. Brillant, ja, aber nicht immer objektiv. Sie sah, was sie sehen wollte. Lukas Winkler konfrontiere ich mit den Entdeckungen seiner Mutter. Also hatte sie tatsächlich Beweise, sagt er mit einer Mischung aus Stolz und Bitterkeit. Typisch für sie. Allein gegen die Welt. Wissen Sie, ich arbeite seit 2 Jahren an politischen Kampagnen gegen genau diese Art von Umweltverschmutzung. Ich versuchte, sie einzubeziehen, ihre Expertise zu nutzen. Sie lehnte ab, sagte, Politik sei zu unrein für echte Wissenschaft. Sie waren wütend auf sie, stelle ich fest. Ja, verdammt, Srenir, gibt Lukas zu. Sie hatte die Macht, etwas zu bewirken und hielt alles zurück für den perfekten wissenschaftlichen Moment. Menschen leiden jetzt unter dieser Verschmutzung. Aber ich hätte ihr nie etwas angetan. Nie. Trotz allem war sie war meine Mutter. Und auf ihre Art kämpfte sie für dieselbe Sache wie ich. Bei einer gründlichen Analyse der Kühlkammer stellt die Forensik fest, dass die Manipulation des Schließmechanismus nicht nur technisches Wissen erforderte, sondern auch spezifische Kenntnisse über dieses besondere Modell. Es ist keine Standardausrüstung, erklärt mir die Technikerin. Diese Kammer wurde speziell für die Lagerung von Eisbohrkernen modifiziert. Wer auch immer den Mechanismus manipuliert hat, kannte sich mit dieser speziellen Technologie aus. Die vollständige Analyse von Winklers Forschungsdaten enthüllt ein überraschendes Muster. Die Umweltschäden durch die Aktivitäten der Nordenergie AG waren noch gravierender, als selbst in ihren vorläufigen Schlussfolgerungen angenommen. Die Daten deuten auf langfristige, möglicherweise irreversible Schäden an lokalen Ökosystemen hin und auf eine systematische Vertuschung, die bis in höchste Unternehmensebenen reicht. Noch überraschender, auf Winklers Laptop finde ich einen halbfertigen Brief, der andeutet, dass sie plante, nicht nur ihre Entdeckungen zu veröffentlichen, sondern auch ihre eigenen früheren Forschungsergebnisse zu korrigieren. Ergebnisse, die teilweise zur Rechtfertigung bestimmter Industriepraktiken verwendet worden waren. Ich kann nicht länger schweigen, schrieb sie. Meine früheren Schlussfolgerungen basierten auf unvollständigen, möglicherweise manipulierten Daten. Die wissenschaftliche Integrität verlangt, dass ich dies korrigiere, selbst wenn es meine eigene Reputation kostet. Die Wahrheit der Daten steht über persönlichem Ruhm oder institutionellen Verbindungen. Bei einer erneuten Durchsuchung von Dr. Novakas Unterlagen entdecke ich, dass sie heimlich eigene Messungen durchgeführt hatte, Messungen, die Winklers neue Theorie bestätigten, aber auf einem methodisch anderen Weg. Notizen deuten darauf hin, dass sie kurz davor stand, ihre Ergebnisse mit Winkler zu teilen, trotz ihrer professionellen Rivalität. Diese Enthüllungen werfen ein völlig neues Licht auf den Fall. Winkler plante möglicherweise, nicht nur einen Industriegiganten zu entlarven, sondern auch ihre eigene wissenschaftliche Vergangenheit zu korrigieren. Ein fast beispielloser Akt wissenschaftlicher Integrität, der ihre Karriere hätte zerstören können, aber die Wahrheit ans Licht gebracht hätte. Die Konfrontation mit Dr. Fischer findet im Labor des Ferienhauses statt, wo er vorgibt, an Datenanalysen zu arbeiten. Konfrontiert mit den Beweisen, streitet er zunächst alles ab, behauptet, die Anschuldigungen seien Teil einer wissenschaftlichen Hexenjagd gegen die Industrie. Sie verstehen die Komplexität dieser Daten nicht, sagt er herablassend. Klimaforschung ist keine exakte Wissenschaft. Es gibt immer Interpretationsspielräume. Als ich die spezifischen Details der Datenmanipulation erwähne und Fischers Expertise mit Kühlsystemen, beginnt seine Fassade zu bröckeln. Sie verstehen das nicht, sagt er, nun defensiver. Es geht um ein Gleichgewicht. Wissenschaftliche Genauigkeit ist wichtig, ja, aber man muss auch die realen Konsequenzen bedenken. Tausende Arbeitsplätze, Milliarden an Investitionen. Alles gefährdet durch ein paar anomale Datenpunkte. Bei einer Durchsuchung von Fischers Unterlagen finde ich versteckte Dokumente. Überweisungsbelege von einer Scheinfirma, die zur Nordenergie AG zurückverfolgt werden kann. Technische Handbücher für das spezifische Kühlkammermodell mit markierten Stellen zum Sicherheitssystem und, am belastendsten, Skizzen zur Manipulation des elektronischen Schließmechanismus. Als ich mit diesen neuen Beweisen zurückkehre, finde ich Fischer dabei, wie er hastig Proben und Datenträger in seiner Tasche verstaut. In einem verzweifelten Fluchtversuch stößt er einen Laborschrank um, der gefährliche Chemikalien enthält, und versucht, in der entstehenden Verwirrung zu entkommen. Sie haben keine Ahnung, wie mächtig die Leute sind, die hinter mir stehen, droht er. Dies geht weit über ein kleines Forschungsprojekt hinaus. Milliarden stehen auf dem Spiel. Die gesamte Energiepolitik des Landes. In einem gefährlichen Moment versucht Fischer, auch die Kühlkammer zu sabotieren, in der die wertvollen Eisproben lagern. Proben, die als Beweise dienen könnten. Ich kann ihn in letzter Sekunde überwältigen und festnehmen. Konfrontiert mit der Aussicht auf eine Verhaftung und dem Ende seiner Karriere, bricht Fischer schließlich zusammen und gesteht: Sie wurde zu gefährlich, erklärt er bitter. Wir dachten, sie würde vernünftig sein, die Implikationen verstehen, einen Kompromiss finden. Wissenschaftler tun das ständig. Sie mildern ihre Schlussfolgerungen, betonen Unsicherheiten, schlagen weitere Studien vor. Aber sie war unnachgiebig. Sie hatte sogar begonnen, ihre eigenen früheren Arbeiten zu hinterfragen. Arbeiten, die für unsere Umweltgenehmigungen entscheidend waren. Sie haben die Kühlkammer manipuliert, stelle ich fest. Ein einfacher technischer Eingriff, gibt Fischer zu. Ich wusste, dass sie jeden Morgen als Erste die Proben überprüfte. Es sollte wie ein tragischer Unfall aussehen, ein technischer Defekt in einem komplexen System. Niemand hätte es hinterfragt. Dr. Robert Fischer wird als Mörder verhaftet. In ausführlichen Verhören gesteht er nicht nur den Mord an Winkler, sondern gibt auch Einblicke in ein System der wissenschaftlichen Manipulation, das die Nordenergie AG über Jahre betrieben hatte. Es begann subtil, erklärt er im Verhör. Forschungsgelder für bestimmte Projekte, nicht für andere. Beraterhonorare für kooperative Wissenschaftler. Dann wurden die Anforderungen expliziter. Bestimmte Datenpunkte ignorieren, methodische Anpassungen vornehmen. Winkler hatte anfangs mitgespielt, wie viele andere auch. Die Finanzierung war zu wichtig. Aber dann begann sie, alles zu hinterfragen, eigene Nachforschungen anzustellen. Sie wurde zu einem Risiko. Die Untersuchung weitet sich aus und enthüllt Verbindungen zu anderen Forschungsprojekten und Umweltgutachten. Ein Netzwerk der wissenschaftlichen Manipulation, das die Umweltpolitik jahrelang beeinflusst hatte. Professor Berger, erschüttert von den Enthüllungen und seinem eigenen Versagen, Winkler zu unterstützen, entscheidet sich, ihre Forschung zu vollenden und zu veröffentlichen.
Es ist das Mindeste, was ich tun kann, erklärt er bei einer Pressekonferenz. Claudia hat ihr Leben der wissenschaftlichen Wahrheit gewidmet. Am Ende im wahrsten Sinne des Wortes. Ihre Arbeit wird fortgeführt, ihre Entdeckungen veröffentlicht, ungeachtet der Konsequenzen für Institutionen oder Karrieren.
Dr. Maja Nowak, deren eigene Forschung Winklers Schlussfolgerungen bestätigt, wird zur neuen Leiterin des Forschungsprojekts ernannt. Unsere Methoden waren unterschiedlich, aber wir suchten dieselbe Wahrheit, erklärt sie. Jetzt werde ich sicherstellen, dass Ihre Arbeit und Ihre Integrität nicht vergessen werden. Lukas Winkler, der mit dem komplexen Erbe seiner Mutter ringt, findet einen Weg, ihren wissenschaftlichen Rigorismus mit seinem politischen Aktivismus zu verbinden. Sie hatte recht mit ihrer Beharrlichkeit auf Genauigkeit, reflektiert er, und ich hatte recht mit meinem Drängen auf Handeln. Beides ist notwendig. Ich werde Ihre Daten nutzen, um politische Veränderungen voranzutreiben, aber ich werde dabei Ihren Standards gerecht werden. Die Nordenergie AG gerät unter massive öffentliche und rechtliche Prüfung. Mehrere Führungskräfte treten zurück, Aktionäre fordern Aufklärung und Staatsanwälte beginnen Ermittlungen wegen Betrugs und Umweltvergehen. Vera Schmidt, die Hausmeisterin, deren aufmerksame Beobachtungen wichtige Hinweise lieferten, wird zu einer lokalen Umweltaktivistin.
Ich habe jahrelang die Veränderungen in unseren Wäldern gesehen, sagt sie. Jetzt verstehe ich die Zusammenhänge besser. Dr. Winklers Tod war eine Tragödie, aber ihr Vermächtnis wird leben, in der Wissenschaft und in unserem Handeln.
Einige Wochen später besuche ich das Forschungslabor an der Universität, wo Winklers Arbeit nun fortgeführt wird. Die Atmosphäre hat sich verändert. Transparente Finanzierungsquellen, offene Datenpolitik, eine neue Kultur der wissenschaftlichen Integrität. Dr. Nowak führt mich durch die Labore, in denen die Eisbohrkerne nun unter strengen Sicherheitsmaßnahmen gelagert werden. Nicht nur zum Schutz der empfindlichen Proben, sondern auch der Wahrheit, die sie enthalten. Es ist seltsam, sagt sie, während wir durch die klimatisierten Räume gehen. Diese Eiskerne sind Hunderte, manchmal Tausende von Jahren alt. Sie haben die Geschichte unseres Planeten aufgezeichnet, lange bevor wir existierten. Und nun erzählen sie uns eine Geschichte, die manche nicht hören wollen. In einer symbolischen Geste wird Winklers Forschung in einer Sonderausgabe einer renommierten wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlicht, zusammen mit einer Korrektur ihrer früheren Arbeiten, genau wie sie es gewollt hätte. Die Veröffentlichung führt zu konkreten politischen Maßnahmen, strengere Umweltauflagen, unabhängige Überwachungssysteme, eine Neuausrichtung der Energiepolitik. Wissenschaft braucht Zeit, reflektiere ich, während ich eine der Eisproben betrachte, die nun in einer speziellen Vitrine ausgestellt ist. Ein stiller Zeuge einer unbequemen Wahrheit. Aber manchmal haben wir diese Zeit nicht. Manchmal erfordert die Wahrheit sofortiges Handeln. Claudia verstand das am Ende, antwortet Novak. Sie war bereit, alles zu riskieren. Ihre Reputation, ihre Karriere, letztlich sogar ihr Leben. Für die Integrität ihrer Daten. Das ist wahre Wissenschaft. Als ich das Labor verlasse, bemerke ich ein neues Schild am Eingang. Dr. Claudia Winkler, Klimaforschungszentrum, der Wahrheit verpflichtet. Ich denke über die komplexe Beziehung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft nach, über die persönlichen Opfer im Streben nach Erkenntnis und über die Macht der Daten, die wie die Eisschichten selbst die unbequemen Wahrheiten unserer Zeit bewahren. Ein neuer Fall wartet auf mich, aber ich nehme etwas mit von diesem Fall. Ein tieferes Verständnis für den Wert wissenschaftlicher Integrität, für den hohen Preis der Wahrheit und für die eisige Stille, die manchmal den lautesten Alarm darstellt.
Der Fall ist gelöst. Fürs Erste. Doch hinter jeder Antwort lauern neue Fragen. Das fiktive Kriminalhörspiel ist vorbei. Hat es Ihnen gefallen? Dann abonnieren Sie diesen KI-generierten Podcast. Nächsten Sonntag öffnen wir die nächste Schattenakte.